Herzschwäche, wie es dazu kommt und was man dagegen tun kann.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Die Herzschwäche ist eine ernste Krankheit, die das Leben sehr belastet. Diese Herzinsuffizienz kann verschiedene Ursachen haben. Aber für jede gibt es geeignete Therapien, sagt Dr. David Ahlheit. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin an der Asklepios Klinik Sebnitz. Welche Symptome hat eine Herzschwäche?
Das ist eine komplizierte Frage, da bevor wir zu den wirklichen Symptomen der Herzschwäche kommen, meistens kommen die Patienten ja nicht gezielt mit Herzschwäche, sondern es ist ein breites Bild und so mannigfaltig wie die Herzschwäche an sich ist, gibt es verschiedene Symptome und wir müssen erstmal rausfinden, liegt es überhaupt am Herz, sondern es gibt ja auch eine Vielzahl anderer internistischer Erkrankungen, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen. Das Kardinalsymptom ist meistens verminderte Leistungsbreite, Luftnot, Wassereinlagerung, aber das kann zum Beispiel auch an Lungenfunktionsstörungen liegen, an Blutarmut beispielsweise, an Tumorerkrankungen oder an Nierenschwäche. Deswegen ist es unsere Aufgabe als Internisten, das erstmal herauszufinden, dass es sich tatsächlich um Herzschwäche handelt. Und dort, wie gesagt, sind die Hauptsymptome verminderte Leistungsbreite, Luftnot, Wassereinlagerung.
Ja, jetzt könnte ich ja mich fragen, was hat Luftholen mit Herz zu tun? Vielleicht kann man daran auch erklären, also wie Sie überhaupt so diese Ausschlussdiagnose ja machen und wie Sie es feststellen.
Ich erkläre das meinen Patienten immer gerne anhand eines Autos, weil das am meisten verständlich ist. Das Auto ist ein Gesamtsystem, was funktionieren muss, damit es fährt. Es braucht einen Tank, es braucht Kraftstoff, es braucht Einspritzpumpe, Motor, Getriebe und das muss alles miteinander funktionieren, erst dann fährt das Auto. Und genauso ist es beim Menschen, dass alle Sachen miteinander harmonieren und funktionieren müssen, damit alles rund läuft. Und als erstes merkt man in der Regel es an Luftknappheit, dass irgendwas nicht stimmt. Merkt man zum Beispiel auch, wenn man jetzt zum Beispiel Hochleistungssport betreibt, dass irgendwann ab einer bestimmten Grenze, die bei jedem natürlich unterschiedlich liegt, geht es irgendwann nicht mehr weiter. Man verspürt Luftnot, auch dass die Muskeln nicht mehr wollen und sagt, irgendwas stimmt, es geht nicht mehr weiter. Und wenn das bei einer bestimmten Alters- und belastungsabhängigen Leistungsgrenze liegt, ist das alles in Ordnung. Aber wenn diese Grenze eben sinkt und es schon bei leichten Belastungen zu Problemen kommt, dann ist es ein Hinweis auf Herzleistungsschwäche.
Ja, dennoch gehen Sie da ja, also wie soll ich sagen, machen Sie mit den Instrumenten der inneren Medizin schon detektivische Arbeit eigentlich, um rauszufinden, ob es wirklich am Herzen liegt. Sie haben ja auch schon gesagt, es kann ja auch was anderes sein.
Genau, wie wir ja schon besprochen hatten, wir bilden uns erstmal eine Verdachtsdiagnose, Herzleistungsschwäche, und wenn wir diese haben, dann gehen wir der Sache weiter vor. Und es ist tatsächlich, wie Sie sagen, wie Puzzeln, wie Detektivarbeit. Man muss verschiedene Untersuchungsmethoden einsetzen, die wir zur Verfügung haben. Vor allen Dingen gehört Anamnese, klinische Untersuchung dazu, aber auch Röntgenbilder, EKG-Diagnostik, Echokardiographie oder auch, wenn es denn auch erforderlich ist, Invasivdiagnostik mit Herzkatheter, um der Sache auf der Spur zu kommen. Ist es wirklich Herzleistungsschwäche und welche Form, welche Ursache liegt vor, um entsprechende Behandlungsmöglichkeiten dann auch auszuwählen?
Ja, wie kommt es denn zu so einer Herzschwäche?
Wie wir schon angesprochen haben, es gibt eben sehr viele mögliche Ursachen für so eine Herzleistungsschwäche. Und wir müssen das genau differenzieren, um die richtige Behandlungsmethode auszuwählen. Und da gibt es beispielsweise Durchblutungsstörungen am Herzen, die einfach dafür sorgen, dass das Herz selber nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und dadurch nicht seine Funktion erfüllen kann. Es gibt eine Veränderung des Herzmuskels an sich, entweder dass er an Pumpkraft verliert, ohne dass es eine Durchblutungsstörung gibt, oder dass es eine vermehrte Herzsteifigkeit gibt, die dazu führt, dass es zu einem gewissen Rückstau kommt und dann eben zu Symptomen der Herzschwäche. Rhythmusstörungen können eine Ursache sein, die können sowohl zu schnell als auch zu langsam sein. Herzklappenfehler, also die Klappen, die in dem Herz selber den Blutfluss steuern, können nicht richtig funktionieren. Und es gibt auch sehr seltene Erkrankungen wie Speichererkrankungen, die dazu führen, dass das Herz seine Funktion nicht ordnungsgemäß ausüben kann.
Ja, das hört sich insgesamt, also bei so vielen Möglichkeiten, das Herz zu beeinträchtigen, müsste es ja eine sehr häufige Krankheit eigentlich sein, Herzschwäche.
Tatsächlich ist Herzschwäche viel häufiger, als man denkt. Und in den letzten Jahren hat es auch zunehmend zugenommen, da noch in den 70er, 80er Jahren viele Menschen vorher gestorben sind oder an Ursachen gestorben sind, bevor sie die Herzschwäche überhaupt entwickelt haben. Ja. Nun werden zum Beispiel Sachen wie Herzinfarkte zunehmend durch die bessere Medizin auch überlebt. Und in der Folge entwickelt sich dann die Herzschwäche. Oder die Patienten werden älter, leben längere Zeit mit ihren Begleiterkrankungen und erkranken dann erst an der Herzschwäche. Und so kommt es dazu, dass wir als Kardiologen uns heute fast hauptsächlich, man kann so sagen, 60-70% unserer Arbeit besteht in Diagnostik und Therapie der Herzschwäche.
Ja, genau. Also auch so Diabetes zum Beispiel führt ja auch, kann dahin führen. Cholesterin kann dahin führen.
Also es gibt verschiedene Risikofaktoren, wie Sie ansprachen, vor allem Bluthochdruck, Diabetes, Nierenfunktionsstörung, aber auch Übergewicht, gesunde Lebensweise, genetische Veranlagung, auch wie die Fettproteine im Blut verteilt sind, die allen auf verschiedenen Wegen zu Erkrankungen von bestimmten Strukturen des Herzens führen können und dann sich daraus die Herzschwäche entwickelt.
Ja, wenn doch die Symptome so unspezifisch sein können, ab wann soll ich denn dann zum Arzt gehen? Also um mal gucken zu lassen.
Ja, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil es gibt natürlich auch, wie gesagt, durch Begleiterkrankungen, Prozesse oder durch zunehmendes Alter, die auch irgendwo im Bereich des Physiologischen sind. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich empfehlen, dass wenn Sie merken, dass Ihre persönliche Leistungsbreite immer weiter abnimmt, auch in einem Maß, der vielleicht das physiologische Altern übersteigt, also dass es irgendwie einen plötzlichen Leistungsknick gibt oder Sie Sachen feststellen, die vorher nicht da waren, wie Rhythmusstörungen, Bewusstlosigkeiten, Wassereinlagerungen in den Beinen, dann immer als niedrigschwelliger erster Ansprechpartner der Hausarzt, der erstmal auf die Schnelle gucken kann, ja, es ist alles in Ordnung, wir haben keinen Anhalt dafür, dass was Ernstes vorliegt oder Ihnen eben sagen kann, hier und da habe ich den Anhalt, dass es eben ein Problem mit dem Herz geben könnte und dann wird er Sie zum Spezialisten schicken, beziehungsweise, wenn es denn erforderlich ist, eben in eine Klinik einweisen.
Vielleicht nochmal so für die Neugier, also diese beiden Symptome, Luftnot oder Wasser in den Beinen, das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge erstmal für den Laien. Wie kommt es zu dem einen, wie kommt es zu dem anderen?
Ja, oftmals haben Sie sozusagen die Ursache in demselben Problem. Per Definition ist ja Herzinsuffizienz oder Herzleistungsschwäche die Unfähigkeit des Herzens, den Organismus mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Und das ist immer eine Engstrecke, die meistens darin begründet liegt, dass es durch irgendeine Form, über die verschiedenen Ursachen hatten wir ja schon gesprochen, dazu kommt, dass es zu einem gewissen Rückstau kommt. Und dieser Rückstau belastet sowohl das Gefäßsystem und erhöht den Druck in den Gefäßen, was dazu führt, dass vermehrt Wasser aus dem Gefäßsystem in das Gewebe gedrückt wird, was die dicken Beine erklärt, weil das Wasser sich im Gewebe aufhält. Und genauso ist es in dem Lungengewebe. Das Wasser verteilt sich sozusagen in dem Lungengewebe, lässt die Lungenwände, die ja Mikrometer groß sind, aufquellen und erschwert dadurch den Sauerstofftransport durch diese aufgequollenen Wände. Und das registriert man dann am Ende als Luftnot.
Aha, im Grunde genommen ja ganz logisch zu erklären eigentlich und doch so unterschiedlich. Also wenn Sie denn nun eine Diagnose durchgeführt haben und eine Ahnung oder eine Gewissheit haben, wie gehen Sie dann die Therapie an?
Das ist nun wieder sehr abhängig davon, welche Ursache zugrunde liegt.
Ja.
Wie gesagt, wir haben verschiedene Ursachen und auch dankbarerweise in den letzten Jahren hat sich die Kardiologie massiv entwickelt in viele verschiedene Bereiche. Wir haben ganz tolle Medikamente, die uns zur Verfügung stehen, interventionelle Methoden, um Probleme anzugehen und auch Geräte, die wir implantieren können, um das zu therapieren. Aber bevor man es eben therapieren, muss man wirklich sagen, wo liegt wirklich das Problem? Wo ist das Problem? Um es mal ganz banal wieder mit dem Auto zu sagen, liegt es an der Elektrik oder liegt es an einem mechanischen Teil, was nicht richtig funktioniert? Ja, so gibt es, wie gesagt, die Herzfunktionsschwäche, die darauf beruht, dass das Herz nicht richtig pumpen kann, dass die Muskelzellen ihre Pumpkraft nicht entwickeln können. Oder eben diese vermehrte Steifigkeit, Herzrhythmusstörung, dass der Herzrhythmus, die Elektrik eben nicht rund läuft, ist zu schnell oder zu langsam.
Ja.
Oder eben, dass die Ventile im Herzen, die Herzklappen, nicht richtig funktionieren.
Wann helfen Medikamente?
Medikamente helfen eigentlich bei den meisten Sachen, beziehungsweise wir brauchen sie bei den meisten Sachen zumindest ergänzend. So, wenn wir zum Beispiel bei einer Herzkatheterunterstützung Stents einsetzen, brauchen wir Medikamente, damit diese Stents nicht zugehen.
Ja.
Bei eingeschränkter Pumpfunktion gibt es eine Vielzahl von Medikamenten, die zum Einsatz kommen, was manchmal für die Patienten auch belastend ist, weil sie sind scheinbar gesund ins Krankenhaus gegangen und kommen auf einmal mit 6 Medikamenten wieder raus, die aber dazu notwendig sind, diese Herzschwäche zu therapieren und was auch große Studien gezeigt haben, dass wir damit tatsächlich 30-40% das Überleben steigern können durch die Einnahme dieser Medikamente. Aber auch bei Herzrhythmusstörungen ist es oftmals eine Ergänzung zwischen invasiven Methoden, wie zum Beispiel der Implantation von verschiedenen Devices oder der Anwendung spezieller Ablationskatheter und begleitend auch Medikamente, um den Therapieerfolg zu unterstützen oder zu sichern.
Ja, was Sie eben schon angesprochen haben, ist ja, wenn man zum Beispiel einen Stent einsetzt. Also da ist ja dann, also das, die Ursache, die da zugrunde liegt, ist ja eine Gefäßverengung oder auch eine Gefäßverstopfung. Und als Kardiologen kommen Sie ja dann mit einem Katheter durch die Leiste wahrscheinlich, oder?
Tatsächlich ist es heutzutage so, dass sich das auch zunehmend weiterentwickelt hat. Früher haben wir hauptsächlich durch die Leiste untersucht. Die Methoden haben sich hier auch enorm weiterentwickelt, sodass es in den allermeisten Fällen heutzutage notwendig ist, das über einen ganz kleinen Eingriff hier an der Armarterie zu machen und wirklich durch eine fast kaum spürbare Punktion dort sich Zugang zum Gefäßsystem zu verschaffen, diesen Fremdkörper, diesen Katheter, eine Art Plastikschlauch einzuführen bis zu den Herzkranzgefäßen, die dann wirklich ganz gezielt in diesen Herzkranzgefäßen stecken und dann mit relativ geringen Mengen Kontrastmitteln, die über diesen Katheter in das Gefäßsystem gespritzt werden, es uns ermöglichen, sie im Detail darzustellen und genau zu bewerten, wo gibt es eventuell eine Engstelle, die eben, wie gesagt, die Durchblutung des Herzens beeinträchtigt und damit die Sauerstoffzufuhr des Herzens selber kappt oder beeinträchtigt. Mhm. Und das ist dann genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, wo wir dann hingehen mit speziellen Werkzeugen, hochentwickelte Ballons, das aufdehnen und dann noch solche Gefäßstützen, solche Stents einzusetzen, die sich auch über die letzten Jahre immer weiterentwickelt haben. Als die Entwicklung begann, hat man oftmals nur mit Ballons gearbeitet, später hat man diese Stents eingesetzt, die hatten aber wieder Probleme, dass sie zugewachsen sind oder dann zu thrombosiert sind, dass sich dort Blutgerinnsel drin gebildet haben. Und so hat man Generation für Generation diese Stents weiterentwickelt, bis man jetzt auf einem Niveau angekommen ist, wo das Wiederzuwachsen des Gefäßes verhindert wird und gleichzeitig die Thrombogenität, also die Neigung dazu, Thrombosen in dem Gefäß zu entwickeln, auf ein Minimum reduziert ist und wir selbst jetzt in Langzeitverläufen eine Komplikation oder Wiederverschlussrate der Gefäße von 1-2% haben. Das ist eine enorme technische Entwicklung ist, die uns da natürlich auch die Industrie ermöglicht hat.
Ja, genau. Über Herzklappen hatten wir ja auch schon gesprochen, über Undichtigkeiten der verschiedenen Herzklappen, die es gibt, wo man ja mittlerweile ja auch nicht unbedingt am offenen Herzen etwas machen muss, sondern Sie als Kardiologe ja auch oder Kardiologen allgemein ja auch helfen können, oder?
Richtig. Das ist eben ein großes anderes Gebiet möglicher Ursachen, was zur Herzschwäche führt. Im Herz haben wir selber 4 Herzklappen. In der Erwachsenenkardiologie spielen im Wesentlichen 3 davon eine relevante Rolle, wobei vor allen Dingen die Aorten- und Mitralklappe die Hauptprobleme darstellen. Zumindest galt das für lange Zeit. In den letzten Jahren hat sich zunehmend auch die Eingriffe an der Trikuspidalklappe weiterentwickelt. Und eine Klappe kann zu dicht sein, sie kann zum Beispiel zu verkalkt sein, sodass der Blutfluss dadurch nicht gewährleistet ist und es dadurch zum pathologischen Druckabfall über dieser Engstelle kommt. Oder sie kann nicht richtig schließen und sehr undicht sein, sodass eben auch das Blut zurückläuft, dass durch das Herz durch dieses Mehrvolumen belastet ist, weil es immer hin und her pendelt, es muss es immer wieder vorwärts und wieder zurück und wieder vorwärts. Yeah. Und dadurch kommt es zum Rückstau. Und auch hier haben sich eben erhebliche Möglichkeiten entwickelt. Früher war es oftmals eben wirklich eine Herz-OP, die dort nur helfen konnte. Die Herzklappe durch die Chirurgen zu resezieren und Kunstklappen einzusetzen oder auch Klappen zu rekonstruieren, die zum Beispiel, wenn ein abgerissener Haltefaden ist, diesen neu anzunehmen. Und zunehmend gibt es jetzt auch interventionelle Verfahren, wo eben kein offener Eingriff mehr notwendig ist, sondern tatsächlich Katheterverfahren, die über die Leiste dann, beispielsweise dort sind die Katheter tatsächlich zu groß, um es über eine Armarterie zu, dort muss es dann tatsächlich mal die Leiste sein, mit dem Katheter hinzugehen, die Klappe, die Kunstklappe, die zusammengefaltet auf einem Führungsdraht ist, an die entsprechende Stelle zu bringen und dort zu entfalten und wieder eine normale Funktion der Herzklappe zu gewährleisten. Mhm. Oder auch, wenn die Klappe eben undicht ist, dazu zu, wie eine Art Büroklammer, ja, die Klappe zusammenzuraffen, sodass sie wieder halbwegs dicht schließt.
Ja. Und dann gibt's ja noch das Thema Defibrillator beziehungsweise Schrittmacher. Genau. Also das ist ja dann das Thema Herzrhythmusstörung für Sie, richtig?
Richtig. Jetzt bewegen wir uns in dem dritten Hauptgruppe, was zur Herzschwäche führen kann, dass eben was an der Elektrik, an dem Herzrhythmus nicht stimmt. Und da gibt es mögliche Ursachen, dass das Herz zu schnell schlägt. Eine Volkskrankheit, die vielleicht vielen bekannt ist, ist das Vorhofflimmern, was ja viele mit sich rumtragen. Und durch zu schnellen Herzschlag steht das Herz unter einer Dauerbelastung und entwickelt dadurch eine Herzschwäche, weil es eben nicht mehr weiter kann. Oder auch lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen, die auftreten können und tatsächlich auch zum sogenannten plötzlichen Herztod führen können, die dazu führen können, dass das Herz einen funktionellen Herzstillstand erleidet und wo dann ein Elektroschock helfen kann. Und dafür sind zum Beispiel Defibrillatoren da. Man trägt sozusagen den Notarzt mit sich rum. Und der Defibrillator ist in der Lage, diese Herzrhythmusstörung zu erkennen und den lebensrettenden Schock, der den Rhythmus wieder in Ordnung bringt, abzugeben. Und die andere Gruppe von Herzrhythmusstörungen ist, dass es nicht zu schnell ist, sondern das Herz zu langsam ist, sondern dass es Herzaussetzer gibt, weil die Überleitung der Elektrik von den Vorhöfen auf die Herzkammer nicht funktioniert oder der Taktgeber des Herzens selber, der sogenannte Sinusknoten, nicht richtig funktioniert. Und dort sind wir bereit der Schrittmachertherapie, die dazu dient, diesen langsamen Herzrhythmus auszugleichen, indem entsprechende Sonden in das Herz gelegt werden, die dann entsprechend einen elektrischen Herzstimulus, den man nicht merkt, aber der ausreicht, das Herz zur Kontraktion zu bringen, einsetzt, damit das Herz wieder ordnungsgemäß arbeitet.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke, ebenso.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!